Stehend auf, meine Söhne, kommt führen. Hock zu mir ans Feuer. Du auch, mein Sohn, stand auf. Komm, mein Ältester, kannst du da zu mir ans Feuer herhocken? Ich weiss, es ist noch früh am Morgen, aber ich wollte mit euch da ums Feuer hocken, wie jeden Morgen, und ihr wisst, um was es geht. Ihr wisst, der Tariri vom Fluss oben dran. Letztes Jahr hat er euren Bruder umgebracht. Und wir werden nicht ruhen. Wir werden uns am Tariri rächen. Du bist mein Ältester, du hast die Verantwortung. Und sollte mir mal etwas passieren, dann sind ihr dran, zum Teil von unserer Familie wiederherzustellen. Ich habe gestern einen gesehen von seinen Söhnen durch den Waldstreifen. Leider ist er mir entkommen. Aber ich bin sicher, wir werden die Möglichkeit haben, das ist gleich wollen, aber wir verwünschen einen von seiner Familie. Und ihr wisst, ich bin ein mutiger Krieger. Und so müsst ihr auch mutig sein, wie ich. Tönt mir nachfolgen. Tönt ihr von der Familie. Tönt die hochhalten. Und wenn ihr Möglichkeit habt, ihr wisst, wie ich Kraft vom Tiger bekomme. Und wenn du eine Vision hast, dann probier die Kraft überzukommen. Und probier ihm nachzufolgen. Also, gut, kannst du noch das Netz reinholen und du könntest noch jagen, denn deine Mutter aufsteht, hat sie sicher Hunger. Gehst noch eine Wildsau jagen, gell? Also, steh auf! So hat das ganz viel tönt eigentlich jeden Morgen. Ein Gandoschi-Vater mit seinen Söhnen zusammen hat er sie ums Feuer genommen, noch bevor die Sonne aufgegangen ist, um 4 Uhr am Morgen, und hat sie erinnert, wer alles schuldig ist worden an der Familie, wer seine Söhne umgebracht hat oder einen Bruder. Und das ist wiederholt worden über Jahre. Und sie haben genau gewusst, wer ihre Feinde sind. Und sie haben immer gesagt, wir dürfen nicht vergessen. Wir gehen uns wieder rächen. Das war ihre Kultur, eine Kultur vom Rachemord. Die Folge davon war, sie haben in ständiger Angst gelebt. Die Alten haben mir sogar erzählt, wenn sie aufs WC gegangen sind, hatten sie immer ihr Gewehr dabei gehabt. Es gab keinen Moment, wo sie ihr Gewehr nicht oder ihre Waffe nicht dabei hatten. Wenn sie auf dem Fluss unterwegs waren, im Kanu, haben sie immer ängstlich um sich geschaut, ob in den Bäumen, in den Blättern, ob sich da etwas bewegt, ob irgendein Find angreift. Und es ist dann so weit gekommen, die Rachemord, der hat sich bei dieser Familie gerecht, die haben sich wieder zurückgerecht und irgendeinen Sohn oder einen Bruder umgebracht vom Mörder. Und so ist der Kreislauf weitergegangen. Mein Vater hat gesagt, wahrscheinlich, wenn das Evangelium nicht wäre gekommen, hätten sie sich gegenseitig ausgerottet. Gandoschi. So 1950 hat es nur eine ganz vereinzelte Familie gegeben, nicht mehr viel. Aber Gott sei Dank sind Missionare gekommen, haben zu ihnen geredet. Der erste, der das Evangelium gehört ist, war der Tariri. Und er hat von zwei Missionaren, Wycliffe-Missionaren, Bibelübersetzerinnen, hat er aus der Bibel gehört. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 9. Matthäus Kapitel 5, Vers 9 steht: Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Tariri ist der erste Gandoschi-Häuptling gsi, wo gesagt hat, wir gehen nicht mehr Gott töten. Sein Sohn ist auch umgebracht worden von einer anderen Familie am Chapuri-Fluss. Und sie haben es noch verfolgt, die Familie, durch den Wald, durch, haben es aber nicht mehr verwünscht. Aber der Tariri ist nachher der gsi, wo gesagt hat, nein, wir gehen nicht mehr. Das, was die Missionarinnen sagen, wie sie uns geholfen haben, das hat mich überzeugt, die Liebe, weil Gandoschi haben nicht einmal ein Wort für Vergebung gehabt, sie haben es gerne gegeben, ihrem Wortstamm. Vergebung. Und er ist der Erste, der gesagt hat, wir gehen uns nicht mehr rächen. Und von dort an ist etwas aufgebrochen unter den Gandoschi, ist etwas gegangen. Sie haben sich zum Teil zu Jesus hingewandt, haben Jesus kennengelernt. Und die Folge davon ist, dass es heute ganz viel Gandoschi gibt. Es gibt wahrscheinlich etwa schätzungsweise zwischen 5 und 10.000. Die paar hundert, die noch gewesen sind, nah am Tod, die haben überlebt und haben sich, heute gibt es 5 bis 10.000 Gandoschi. Ein Segen von Gott, wenn man ihm nachfolgt. Jetzt können wir den PowerPoint starten. Freut mich, dass ich am heutigen Morgen erzählen darf von den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich zusammen mit meiner Familie, bei der Gandoschi. Ich habe das Bild, glaube ich, schon mal gezeigt, bei meinem ersten Besuch, als ich bei euch war. Heute ist meine ganze Familie da. Also, ich könnte sie nachher auch, begrüssen. Meine drei Kinder. Die älteste, Mia, Lea und Deva. Deva ist, glaube ich, jetzt schon weg im Kinderprogramm. Oder bei den Müsli, ich weiss nicht, wahrscheinlich ist sie bei den Müsli. Genau. Und meine Frau Kathi ist auch da, sie kennt ihr. Sie hat mich bis jetzt immer begleitet, die zweimal, wo ich anfangs bei da war. Genau. Wir sind Missionar gewesen, seit 2010 bei Indi Camino sind wir ausgesandt worden von der FG Herrbruck. Das ist meine Heimatgemeinde, ich bin dort aufgewachsen, also auch hier im Rheintal, sind wir ausgesendet worden, nach Südamerika auf Peru. Ich bin schon als Missionarskind auf die Welt gekommen, in Peru, auf der Missionsstation in Pucallpa. Mir ist das so ein bisschen die Wiege gelegt worden. Aber 1986 sind wir dann zurückgekommen, meine Familie, mein Vater hat Hepatitis B gehabt und hat darum müssen zurückkommen. Bin dann hier aufgewachsen, in Kindergarten, in die Schule gegangen und auch meine Lehre dann da in der Schweiz gemacht. Mit 21 bin ich aber auch zurück auf Südamerika, auf Peru und habe dann meine Frau Kathi in Lima, in der Hauptstadt, kennengelernt. Genau. Da seht ihr, Karte von Peru. In der Mitte dort ist die, das Ausbildungszentrum Kashibo, wo wir gelebt haben. Und das macht natürlich Sinn, dass es da in der Mitte ist, weil die verschiedenen, das alles da, wo grün ist, das ist das Amazonasgebiet, der Regenwald. Und da hat es verschiedene Indianerstämme und die kommen da aufs Zentrum Kashibo und lassen sich ausbilden. Auf dem Zentrum gibt es hat's gegeben Lehrling für Mechanik, für Schreiner, Kleintierzüchter, aber auch der grösste Teil sind sie Bibelschüler, die gekommen sind, die sich dann als Pastoren ausbilden und wieder zurück sind in ihre Stämme. Meine Aufgabe war auch, zum Teil an der Bibelschule zu unterrichten, aber dann meine Hauptaufgabe war, Reise zu machen zu den Gandoschi in Norden, die Dörfer, kleine Dörfer besuchen an den Flüssen, um Pastoren zu begleiten, auch Bibelkurse durchzuführen. Ja, das sind so die Aufgaben gewesen. Manchmal bin ich auch zusammen mit meiner Familie gereist und einen Einsatz haben wir gemacht mit der Familie an einen Fluss, wo es darum gegangen ist, Lehrer für Sonntagsschule auszubilden. Das ist, unser Anliegen war, dass die Menschen weiterhin das Wort, das Evangelium kennenlernen, schon von kleinen weg, dass sie mit dem aufwachsen. Und übrigens, die Bibel ist übersetzt worden, in die Sprache der Gandoschi. Teil 40% vom Alten Testament und das ganz Neue Testament ist übersetzt in ihre Sprache. Da hat ein Wycliffe-Missionar hat da eine riesengute Arbeit geleistet. Und ich bin einfach überzeugt, wenn das Wort Gottes in eine Sprache übersetzt wird, da bricht etwas auf. Das hat nachher die Änderung auch gebracht, das Umdenken, wo sie plötzlich haben können sagen, jetzt verstehen wir es, jetzt können wir das auch, jetzt redet Gott zu uns. Das war bei uns übrigens auch so gewesen. Der Luther, Bibel auf Deutsch übersetzt hat, das hat eine riesige Veränderung gegeben in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das war fast ein Fundament für das, was wir heute haben, dass wir das Wort können lesen in unserer Sprache. Genauso ist es auch bei der Gandoshi. Das hat eine riesige Veränderung gegeben, wo nachher die Leute können sagen, jetzt verstehen wir, jetzt können wir zurück Gott zu uns. Genau. Ich möchte euch ein kurzes Video zeigen, von dem Einsatz, den wir mal gemacht haben, als Familie zusammen. Einfach, dass ihr so einen Eindruck überkommt, wie das war. Das war eine Reise, die wir zusammen mit einer anderen Missionarin gemacht haben, wo wir eben den Kurs durchgeführt haben für Sonntagsschullehrer. Genau, dann einfach, dass ihr einfach kurz einen Eindruck überkommt mit diesen Bildern, wie das so hat ausgesehen, so eine Reise. Wir können natürlich da ganz viel noch erzählen, aber die Zeit fehlt einfach. Und, ich möchte einfach nutzen, einfach mal euch ein bisschen aufmerksam zu machen. Was sind denn so die Herausforderungen, die man hat als Missionar oder nicht nur als Missionar? Jeder, der in eine fremde Kultur geht, eine Reise macht, in ein Land, wo man nicht kennt, die weiss, Liechtenstein ist das Zentrum der Welt. Das ist jetzt einfach so. Und wenn man da aber aus dem Zentrum rausgeht, dann kommt man an Ort her, wo, die Werte, gut, das wären jetzt eben nicht schweizerische Werte, sondern die Werte vom Liechtenstein, die sind plötzlich anders. Da merkst du, die Leute, da sind andere Sachen wichtig. Das, was ich gelernt habe, das zählt plötzlich nicht mehr. Und das sind dann so riesige Herausforderungen, wo man konfrontiert wird. Du kommst dann in dieser Kultur und das Erste, wo du, siehst, ist die Oberflächenstruktur der Kultur. Das ist alles das, was du kannst beobachten mit dem Auge, das, was du kannst anrühren, das, was du kannst schmecken mit deiner Nase, das, was du hörst mit deinen Ohren. All das ist die Oberflächenstruktur von der Kultur. Und man kommt dann an und zum Beispiel sieht so ein Bild in einem Haus und man beobachtet, wenn ihr jetzt hier schaut, was seht ihr alles da über die Kultur der Gandoshi? Jetzt kommen wir dran und sehen da, machen da eure erste kulturelle Beobachtungen. Was sieht man? Eine Grossfamilie, genau. Viel Kind. Sie essen den Boden, genau. Sie essen mit den Händen. Es ist warm, genau. Da würden wir sogar spüren, dann natürlich auch. Genau, sie haben keine Windeln zum Essen. Was essen sie? Fisch, genau, Fisch. Was ist das? Sieht man das da? Bananen, Kochbananen, genau. Lea? Yucca, genau, Maniok ist das. Genau. Was fällt da noch auf? Wo, ich sehe es. Das Blatt, genau. Sehr praktisch, da muss man nicht abwäschen, dann sind am Schluss einfach zusammen im Fluss hineinwerfen. Also, abwäschen für die Frauen, hey, gibt nichts Besseres. Genau. Was fällt denn auf? Es sind alles Frauen. Frauen essen allein. Genau. Das sind so Sachen, die fallen einem, auf, an der Kultur. Möchte kurz ein bisschen erzählen, einfach diesen kleinen Eindruck so von der Oberflächenstruktur, was da alles dazugehört bei den Gandoshi, ihres Essen. Als Delikatesse gelten da die Würm, die heissen Suri, Bundiji in ihrer Sprache, auf Spanisch Suri. Die wachsen, sie tun eine Palme, sie wissen genau, welche Palme, tun sie die mit der Axt umlassen und nach einem Monat vermodert das Holz, und in diesem vermoderten Holz findet ihr dann die Würm. Und die kann man frittieren. Ich habe nachher noch ein Bild, wo sie frittiert sind, und essen nachher die Würm. Manchmal essen sie es auch roh, aber ich habe es einmal probiert, einfach zum probieren, wie es ist, geschmacklich, sehr so ein bisschen wie Butter, eine Art. Aber das ist jetzt etwas, was ich nicht so gerne hatte. Meine Kinder haben es gegessen, frittiert, die Kleinen haben es sehr gerne gegessen. Aber es ist eine Delikatesse, die sie nicht jeden Tag essen. Genau. Was sie jeden Tag essen, ist das hier. Fisch. Fisch gibt es zum Morgen, zum Mittag und zum Nacht. Und das ist jetzt ein Peitsche. Ihr seht, ein grosser Fisch, die können über 100 Kilo schwer werden. Der ist jetzt sicher fast 2 Meter lang, der, den er gefangen hat. Gerade 2 oder 3 hat er da verwünscht, ist da in der Nacht angekommen. Ein riesen, das ganze Dorf ist zusammengekommen und hat da geschaut, den grossen Fang, den er verwünscht hat, der Familienvater. Genau. Was denkt ihr, was ist das da? Das sieht man nicht so gut auf dem Bild. Das sind Bananen, genau. Und das andere ist das da. Vielleicht sieht man es auf dem Video besser. Jetzt wird es gerade scharf. Das Bild. Dann sieht man es vielleicht. Hat jemand eine Ahnung, wo das sein könnte? Nein. Es sind Fliegameisen. Fliegameisen, auch eine Delikatesse. Das gibt es aber nur 2 Mal im Jahr. Im Frühling und im Herbst. Und sie wissen genau, welchen Tag sie es ausfliegen. Am Morgen, eben so 3, 4 schlafen sie neben dem Ameisenhügel, Riesameisenhügel. Und die fliegen dann aus und mit einem Sack, mit einer Laterne und mit Feuer tun sie es nachher einsammeln. Gibt es 2 Mal im Jahr. Und sie freuen sich extrem, wenn sie das essen können. Das ist sehr gut. Das ist wie Popcorn. Geröstet über dem Feuer. Das hättet ihr auch gern. Da bin ich überzeugt. Man muss einfach ein bisschen ausblenden, dass es Ameisen sind. Genau. Das sind jetzt eben da die Würmer, die meine Kinder gegessen haben. Die Suri frittiert in der Pfanne. Genau. Was könnte das sein? Affen. Genau. Affenfleisch haben sie sehr gern. Das ist für uns auch ein bisschen ungewohnt gewesen, wenn du so ein Bein in der Hand hast und an den Beinknochen knackst. Ist auch ein bisschen Gewöhnungsbedürfnis vom Fleisch her. Genau gleich würde ich jemand sagen wie Kuhfleisch oder ich weiß es auch nicht. Aber lustigerweise, also ihr würdet euch ja wahrscheinlich genieren zum Essen oder wäre ein bisschen ungewohnt. Ich weiß nicht, ob alle von euch das würden probieren. Lustigerweise ist für sie genauso ungewohnt gewesen, Kuhfleisch zu essen. Als auf die Station gekommen ist und dort hat sie Kuhfleisch gegeben und haben sie gesagt, Kuhfleisch, ist komisches Fleisch, ist so ein grosses Tier und das wollten sie nicht essen. Aber Affenfleisch, das sind sie begeistert gewesen. Kultur. Also das, was man kennt, das ist gut und das ist das Richtige. Aus der Sicht von der Kandoshi wäre jetzt das eben das Affenfleisch und Kuhfleisch ist, kann man nicht brauchen. Genau. Wenn du so ein Dorf ankommst, wenn man auch beobachtet, ist Kinder, die sind immer am Spielen und am Baden im Fluss gewesen. Und lustigerweise ist, wenn man von der Kultur redet, Kinder haben keine Berührungsängste. Ihr seht hier die Mia, die jetzt da ist, ist da sofort mit denen am Spielen gewesen. Und das ist auch sehr interessant. Also, das Kind sich sofort versteht in dieser egal, ob es von einer anderen Kultur kommt und miteinander anfangen spielen. Genau. Etwas, was ganz, ganz einen wichtigen Wert hat in der Kandoshi-Kultur, ist das da. Das ist ein Kübel voll Maniokbrei. Maniokwurzel, kennen Sie die? Kann man, glaube ich, kaufen im Coop auch mittlerweile. Habe ich auch schon gesehen. Maniok ist so eine Wurzel, die wächst im Boden, so lang, weiss. Und die tun es nachher hier kochen und stampfen in dem Topf hinein. Und ihr seht, sie hat das Maul voll. Sie nimmt immer ein bisschen von dem Brei ins Maul hinein, tut den kauen und von Zeit zu Zeit spuckt sie nachher das alles da in den Topf hinein. Warum macht sie das? Was denkt ihr? Zum Würzen. Nein. Das ist Stärke. Speichel hat Stärke. Was macht Stärke? Binden und es gären dann. Alkohol. Sie tun das nachher 2 Tage lagern, den Brei, und nachher wird es zu Alkohol. Wir können es auch mit Zucker machen, ist auch Stärke, aber Zucker haben sie nicht. Und, darum machen sie es mit Speichel, oder haben sie es so immer so gemacht. Kultur. Und dann wird es so serviert, in einer Schale, der Brei vermischt mit Wasser und dann trinkt man da. Und der Masato, also der heisst Masato, das Getränk, und der ist die ganze Zeit präsent. Wenn wir jetzt noch morgen zusammengehockt wären, ich mit meinen Söhnen zusammen, wäre schon irgendwann Mutter oder irgendeine Schwester aufgestanden und hätte uns Masato gebracht. Also das fällt am Morgen früh an. hat Alkohol, es gibt starke und weniger starke, aber sie betrinkt sich recht viel. Es fängt am Morgen an und so um 11, 12 sind dann schon recht viel betrunken, auch wenn sie aufs Feld gehen, arbeiten. Bevor man anfängt zu arbeiten, trinkt man, dann schafft man 15 Minuten und tut wieder trinken und Pausen werden immer. Alle 5 Minuten eigentlich machen sie fast Pause und trinken. Und irgendwann sind sie dann recht besoffen, genau. Also Alkohol ist ein grosses Problem bei der Kandoshi. Aber also es gehört zum guten Ton. Also ein Mann, der trinkt, der betrinkt sich. Das ist etwas Positives. Bei uns ist es eigentlich eher negativ. Bei uns ist es positiv. Genau. Die alte traditionelle Kleidung sehen wir hier aus Vogelfedern, das wird angeleitet, um sich zu gehen, wenn man eine Frau sucht oder für ein Fest, dann legt man sich so an. Sie legen sich nicht immer, haben sich nicht immer jeden Tag zum Jagen oder aufs Feld arbeiten, wird das natürlich nicht angeleitet. Etwas, was man natürlich auch sofort sieht, wie zum Beispiel Kleider waschen, die Frauen am Fluss, es gibt keine Wäschmaschine, alles wird von Hand am Fluss gewaschen, und ihr seht hier meine Frau, da hinten. Auch sie musste lernen, jeden Morgen aufstehen mit den Kleidern von den Kindern, von der Familie. Und ist am Fluss mit den Frauen gehen waschen. Ja, das ist nicht ganz einfach. Ist ein Herzleben, würde ich jetzt mal sagen. Dann, man sieht, sie malen sich an. Auch er hat das Gesicht angemalt. Da sehen wir der Pandama, der alte Pandama, der Dorfchef, wo meiner Frau auch das Gesicht anmalt. Dann kann man sich fragen, ja, man kann das beobachten. Warum machen sie das? Am Anfang weiss man, sieht, sie malen sich einfach an. Kann man verschiedene Theorien haben, Schutz vor den Geister oder Kriegsbemalung oder was auch immer. Kandoshi machen es als Schmuck. Sie tun es einfach, weil es schön ist für sie. Wir tun uns ja auch schminken und sie machen das auch. Genau. Das ist jetzt die Oberflächenstruktur, die ich euch erklärt habe. Also, Sachen, die man sieht mit den Augen, die man anrühren kann, die man beobachten kann. Das ist relativ einfach. Aber, also, schon das ist herausfordernd. Eben das Essen und alles, was anders ist. Das Verhalten. Aber, das sieht man relativ schnell. Das Problem ist, das ist 20% der Kultur. 20% von unserer Kultur ist Oberflächenstruktur, das, was wir beobachten können. 80% von unserer Kultur ist Tiefenstruktur. Das ist das, was wir nicht beobachten können. Das ist, was uns rein ist. Das sind unsere Werte. Das, was uns nicht einmal bewusst ist. Wenn ich jetzt euch frage, was ist eure Kultur? Dann würden die Sachen von der Oberfläche kommen. Von der tiefen Struktur ist es noch schwer zu beschreiben, was ist unsere Kultur. Man muss sich dann fragen, was ist mir wichtig? Was ist das, was zählt im Leben? Dann kommt man so ein bisschen an die tiefe Struktur her. Aber ganz alles ist einem sicher nicht bewusst. Das wird von den Eltern an die Kinder übertragen. Und Werte sind oft bis zum 8. Lebensjahr sind die programmiert und das wird dann nicht mehr geändert. Oberflächenstruktur kannst du anpassen. Begrüßung, ich kann mich peruanisch begrüßen, ich kann die Leute umarmen, da gibt mir die Hand. Das kann ich anpassen. Aber die Werte, meine Schweizer Werte, die sind einfach drin. Pünktlichkeit und Sauberkeit, das wird sich nicht ändern. Das ist mir so mitgegeben worden. Genau. Ich habe dann bei dieser Missionsarbeit, meine Aufgabe war schon, Pastoren auszubilden, zu begleiten, habe Bibelkurs durchgeführt und ich habe mich dann immer viel gefragt, was geht in diesen Köpfen ab? Verstehen sie überhaupt, was ich da erzähle? Aus meiner Sicht her, als Europäer, kommt das überhaupt an? Schon nur allein sprachlich, aber auch kulturell können sie das verstehen. Vielfach haben sie mich genau so angeschaut, mit offenen Augen und was erzählt er jetzt da, der weisse Mann? Und ich habe mich dann das immer gefragt, verstehen sie? Und ich muss ehrlich sagen, so in den ersten 3 Jahren, in meinem ersten Turn, ist es schwierig gewesen. Ich habe viele Fehler gemacht, ich habe viele Sachen erzählt, wo sie wahrscheinlich falsch haben eingeordnet in ihrer Kultur. Einfach, weil ich sie nicht verstanden habe. Ich habe viel nicht gewusst, was für sie wichtig ist. Ich habe einen Kurs gemacht beim Lothar Käser, ein Anthropologe, ein christlicher Anthropologe in Deutschland. Und da haben wir die Augen geöffnet. Und bin dann zurückgegangen und habe die Studien gemacht, die ethnologische Studie, habe mit ihnen geredet. Und ein Beispiel möchte ich euch erzählen von dieser tiefen Struktur und wie das aussieht. Gandoshi sind Animisten. Also das heisst, in ihrer Kultur glauben sie viel an die Kraft von der Geister. Also nicht nur an den Geister, sondern auch eine spezielle Kraft. Sie sagen dem Arutam. Im Anspiel am Anfang habe ich ihnen erzählt, dass meinen Söhnen habe ich da gesagt, ihr wisst, dass ich Kraft habe vom Tiger. Und dass ich ein mutiger Krieger bin. Das ist ein Wert für Gandoshi. Ganz wichtig, dass sie das Arutam haben. Die Kraft. Und, am Anfang habe ich keine Information bekommen über das Arutam. Niemand hat von dem Arutam erzählt. Ich habe zwar gewusst, es gibt das, habe dann auch manchmal probiert, ein bisschen Informationen rauszubekommen, aber niemand hat mir etwas erzählen wollen. Erst nach 4 Jahren, wo ich eine tiefe Beziehung hatte zum Umberto, ich zeige nachher noch das Foto von ihm. Der Umberto ist der Erste, der mir angefangen hat, erzählen von dem, nachdem wir uns gut kennt haben und ein Vertrauen hatte zu mir. Erst dann ist er gekommen mit Informationen über die Sachen, über die geistigen Sachen, über die Weltanschauung, die sie haben. Vorher sind immer die Antworten, sie haben genau gewusst, welche Antworten es geben müssen, die ich will hören. So viel haben sie schon gelernt von den anderen Missionaren und haben mir immer dann die Antworten gegeben, die ich wissen wollte. Aber ich habe genau gewusst, ihrem Inneren, haben sie noch andere Vorstellungen. Und er hat mir dann erzählt von dem Arutam, wie das funktioniert. Das ist eine Art Traum in Vision. Erscheint ihnen ein Tiger oder es kann auch ein anderes Tier sein. Es kann ein Adler sein, es kann ein Puma sein, es kann, was gibt's noch, eine Schlange, genau, eine Schlange kann es sein, wo ihnen im Traum erscheint, in der Nacht, und zu ihnen redet, und sagt, morgen an dem und dem Ort im Wald wirst du mich treffen. Und dann gehen sie die suchen, und finden das Tier, nehmen es gefangen, und tun, neben dem Tier übernachten. Allein. Das macht man immer allein. Da gehst du nicht irgendwie jetzt in Gruppen. Neben dem Tier übernachten. Manchmal ist es in Verbindung mit Ayahuasca. Das ist ein Halluzinogen, eine Wurzel, die als Droge dient. Und nehmen das und haben dann eine Vision, sagen sie dem. Arutam ist eigentlich eine Vision. Und in dieser Vision redet dann das Tier zu ihnen. Das kann ganz unterschiedliche Sachen sein und sagen, du wirst eben ein guter Jäger sein oder ich werde dir helfen zum Jagen oder ich werde dir helfen zum Töten. Und irgendein Schluss gibt er ihnen meistens irgendetwas, übergibt er etwas, irgendeine so eine leuchtige Kugel und das essen sie dann. Und von denen weg haben sie Arutam, haben sie Kraft. Und gehen dann zurück ins Dorf, reden mit niemandem drüber, sind still, aber die Leute haben ein bisschen Ahnung, haben das Gefühl, vermuten es dann schon, aber es wird nicht drüber geredet. Auch die Frau oder das Kind fragt niemand, aber alle wissen, ja, ich glaube, er hat, Vermutung ist da, er hat Arutam. Und dann sind sie bereit, für den Krieg zu gehen, dann sind sie bereit, zum Gott töten, oder eben zum Gott heiraten, oder was auch immer die Vision ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges für sie. Das ist, hat einen hohen Stellungswert. Sie reden immer von dem eben, sie brauchen das Arutam. Aber zugleich haben sie gleich wieder sehr Respekt, oder das ist ein Moment, wo sie viel Angst haben, vor dieser Begegnung mit dem Geist vom Tiger, sage ich jetzt einmal. Ich habe eine Erfahrung gemacht, einfach um euch das zu erzählen, an einer Geschichte. Ich bin in das Dorf hineingekommen. Normalerweise haben sie das Gewehr nur an, wenn sie jagen gehen. Aber an dem Tag, als ich ins Dorf kam, haben alle ein Gewehr gehabt. Und ich habe gefragt, der Abraham, hat gesagt, Abraham, was ist los? Warum sind ihr alle bewaffnet? Es war ein komisches Gefühl, alle da laufen mit dem Gewehr umeinander. Und dann sagt der Abraham mir, vor 2 Wochen haben sie meinen Bruder umgebracht. Vom Nachbardorf, der Schwager von meinem Bruder, die Familie vom Santiago, haben ihn umgebracht. Und wir, Genau gleich hat er gesagt, wir sind bewaffnet, wir sind parat, wir werden den Mord rächen und wir probieren jetzt nur herauszufinden, wann ist der beste Zeitpunkt zum Angreifen und um irgendjemand von ihnen zu töten. Sie hat gesagt, der Jüngste da, der hat den Rutam, der hat Vision bekommen, der hat Kraft und der kann sich rächen. Und hat gemerkt, das ist wirklich etwas, was sie anwenden, auch heute noch. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, vor 50 Jahren ist das tagtäglich passiert. In diesen 7 Jahren, wo ich jetzt dort war, hat es vielleicht etwa 10 Fälle gegeben, wo ich von dem gehört habe, so Rachemord und es ist immer noch verwurzelt, obwohl es das Evangelium schon gehört haben, obwohl es zum Teil auch Leute gibt, wo Jesus nachfolgen, gibt es immer noch Serien, die nach diesen alten Regeln leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sage ich jetzt einmal. Ich bin dann mit dem Abraham hergekommen, habe die Bibel genommen, habe von Jesus erzählt. Er hat zwar die Nachricht, bin ich überzeugt, schon vorher gehört gehabt, aber ich habe wieder erinnert, habe gesagt, schau, ich kann dich verstehen, deine Situation, das ist etwas ganz Schlimmes, aber wenn du jetzt eingehst, geh rächen, sie werden wieder zurückkommen. Und weißt du was? Du kannst frei werden von dem Hass, du kannst frei werden von dem Zorn und du kannst vergeben. Und er hat angefangen, hat Tränen in den Augen gehabt und gesagt, ja, du hast recht, ich weiss es. Aber, dann ist es gekommen, aber wenn ich das nicht mache, dann verliere ich meinen ganzen Stolz und alle werden sich, ich werde nicht mehr ernst genommen in meinem Dorf. Dann habe ich gemerkt, Kultur, tiefe Struktur, Wert, wie stark das verwurzelt ist. Wie stark das Zünd, die Kultur der Sünde verwurzelt ist bei den Gandoschi. Das ist jetzt auf die Art. Bei uns ist das genau gleich. Bei uns ist auch in unserer Kultur gewisse Sachen, ist die Sünde verwurzelt einfach auf eine andere Art. Wo wir einfach nicht bereit sind zum Hergehen, weil es so ist. Weil es einfach dazugehört. Bei ihnen hat das dazugehört. Er hat gesagt, schau, wenn ich das nicht mache, er hat zwar gesagt, du hast zwar recht und ich verstehe es, aber ich muss das machen, weil Kultur sagt es. Oder Gesellschaft. Gesellschaft vom Dorf sagt es so. Und ich bin dann weitergezogen nach 2 Wochen. Habe ich gehört, sie haben zuerst mal alle Kühe vom Santiago, haben alle Kühe umgebracht. Und nach einem Monat habe ich gehört, dass im anderen Dorf irgendein Sohn vom Santiago umgebracht hat. Er war nicht involviert in diese Sache. Er war der Bruder vom Mörder. Er hat sogar im anderen Dorf gelebt. Aber dann hat es einfach den umgebracht und dann haben sie wieder gesagt, jetzt ist es vergelten. Jetzt ist es wieder ausgeglichen. So haben sie immer geredet. Aber das Leid ist natürlich weitergegangen. Jetzt war das Leid in der nächsten Familie gewesen. Und die haben wieder einen Hass gehabt, weil auch der Mann hat wieder Kinder gehabt, der hat wieder Frauen gehabt, und die werden wieder gleicher geredet und sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, zum können gehen umbringen, dann werden wir das machen. Was gibt's da für eine Lösung? Ich bete, Jesus sagt, glücklich zum Preisen sind die Friedensstiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Ich bete, zum heutigen Tag, ich habe es bis jetzt noch nicht gesehen, dass ein Mörder, ich habe mit vielen Mördern geredet und ich habe mit Opfern geredet. Eben, in diesen, ich schätze jetzt etwa 10 Fällen habe ich kennengelernt, wo sind Leute umgebracht worden. Und ich bete dafür, dass Gott das wundervoll bringt, dass einmal ein Opfer zum Mörder gehen kann und sagen, ich vergib. Ich mache, hergeht zu der Familie und sagt, ich möchte es dir vergeben, weil Jesus mir vergeben hat. Es ist nicht ganz so einfach. Aber ich glaube einfach an das Wunder, dass das möglich wird. Ich habe mit der Gandoschi geredet und sie sagen, das ist unmöglich. Ja, mit dem Umberto, er ist einer von meinen besten Helfer. Ihr seht ihn da. Zusammen, ja, ich habe ihn gefragt, was machen wir in dieser Situation? Können wir da die Leute mal zusammenführen, wenn es da so Rache macht? Er hat gesagt, nein, das ist unmöglich, weil, wenn du die zusammen, dann nehmen sie das Gewehr und schiessen einander runter. Also schon nur ins Dorf gehen, ist eigentlich unmöglich. Also von der Kultur her, ist es nicht logisch. Aber ich glaube einfach, dass Gott die, die Möglichkeit hat und ich bete dafür. Und ganz wichtig, denke ich, in diesen Situationen, wenn man zu diesen Leuten redet, da, ich habe das hier probiert, aber mein Einfluss als Außenstehender ist nicht so gross. Wenn er predigt hat, wenn Umberto predigt hat, dann hat das einen ganz anderen Einfluss gehabt. Und ich habe gemerkt, wenn er predigt, dann hat sich die Leute bekehrt. Wir haben viele Dörfer besucht und haben miteinander predigt. Und er hat gewusst, was in der Tiefe auch ab, er hat die Kultur viel besser verstanden als ich. Und wenn er predigt hat, hat das andere Auswirkungen gehabt, sag ich jetzt einmal. Und, darum denke ich, Missionsarbeit ist ganz wichtig, dass wir uns das auf die Helfer konzentrieren, für die Helfer beten, die unterstützen. Weil er ist einer, der das Evangelium predigt, geht zu diesen Leuten und auch dort, wo es Problem, Konflikt gegeben hat, probiert er natürlich, von Gott zu erzählen, probiert Friedensstifter zu sein. Er hat schwierige Situationen durchgemacht, seine Frau, Ursula ist gestorben, einen Monat bevor wir abgereist sind. Wir sind jetzt schon ein Jahr wieder hier. Also 2017 ist das gewesen. Im Oktober ist sie gestorben. Und ist natürlich, er ist dann allein mit seinen 8 Kindern geblieben. Das war auch eine schwierige Situation gewesen. Und ich bete für ihn. Ich habe keinen Kontakt mehr, habe kein Telefon, kein Satellitentelefon in seinem Dorf. Ich habe über andere, habe immer angerufen, aber ich weiss im Moment nicht genau, wie es ihm geht, aber ich bete für ihn. Ich werde ihn im November besuchen. Einfach weil ich, ja, weil wir so eine enge Beziehung haben, weil ich viel von ihm gelernt habe und weil ich ihn möchte unterstützen, nicht allein lassen in dieser Situation. Und ja, wenn es Möglichkeit gibt, in dem Moment könnte man vielleicht für den Umberto beten. Ich bin jetzt wieder da. Im Moment besuche ich die Dörfer nicht, aber er ist dort und macht die Arbeit weiter. Und so hat das schon immer funktioniert mit der Missionsarbeit. Es ist eine Stabübergabe. Das Evangelium ist gekommen und ist so weitergegeben worden. Aber wir müssen einander unterstützen, wir dürfen füreinander beten. Und ja, da bitte ich euch, vielleicht wäre es möglich, dass wir eine kurze Gebetsgemeinschaft haben. 2, 3 von euch auch für den Umberto und für Gandoschi könntet beten. Und ich würde dann gerne den Abschluss machen. Herr Jesus, ich lobe und preise dich und sage dir einfach Danke, dass du in die Welt bist gekommen und mit deinem Wort. Und dein Wort hat eine Auswirkung gehabt, einen Einfluss direkt auf unseren geistigen Zustand. Herr Jesus, durch dein Wort haben wir Vergebung. Du bist gekommen und hast gesagt, ich vergebe euch eure Sünde. Und das zählt für uns und das zählt auch für Gandoschi. Und ich danke für all das, was passiert ist, für den Tariri, der als Erster gesagt hat, wir gehen nicht mehr töten. Und für den Wandel, den es geht in der Kultur, auch bei uns, Herr, dass wir nicht mehr so leben wie früher, sondern dass bei uns das Evangelium hat dürfen Fuss fassen und dass wir die Möglichkeit haben, dir nachzufolgen. Darum lobe und preise mir. Ich bitte dich, dass du aber weiterhin das Leiter durch Pastor, du hast berufen wie der Umberto, du ihn begleiten, du ihm jeden Tag Kraft geben. Herr Jesus, wir ihn unterstützen, wir in Verbindung sind im Gebet, Herr Jesus Christus. Und dass einfach die Kultur sich da verändern, auch die tiefe Struktur, Jesus, das Tatwerk vom Evangelium dürfen reinkommen. Und das, einfach die Hoffnung, die wir haben, dass wir eines Tages wirklich bei dir dürfen sein und eben dann nicht mehr mit diesem Mord und Hass und die Sachen uns dann nicht mehr beherrschen. Danke, Herr Jesus. Amen. Gut, ich wäre am Schluss von dem Bericht über die Arbeit. Ich möchte auch noch die Jungen unter euch motivieren, wenn ihr die Möglichkeit habt, vor dem Studieren oder nach der Ausbildung oder irgendeine Reise zu machen. 1-2 Jahre. Es gibt Möglichkeiten, bei Indicamino einen Einsatz zu machen. Wir hatten Praktikanten gehabt und ich habe zum Teil die sogar auch mitgenommen auf gewisse Reisen. Also nehmt die Möglichkeit wahr, wenn ihr noch jung seid. Ich denke, das ist, kann ganz in eine gute Richtung führen. Also wenn ihr Interesse habt, kommt auf mich zu oder eben auch im Internet bei Indicamino gibt es da die Möglichkeit, in Kontakt zu gehen. Und, ja. Auch andere, wir zum Teil auch Familien gehabt, die gekommen sind, auf die Station mithelfen, manchmal 2 Monate, 3 Monate, bis zu einem Jahr. Also da gibt es auch Möglichkeit. Und dass man einfach heute, ist die Welt so nach, dass es nicht mehr so kompliziert ist zum Reisen. Also die Möglichkeit, die gibt's. Genau. Ich weiß nicht, habt ihr noch Fragen? Oder würde ich mich noch fragen, Zeit nach kurz, um die zu beantworten? Zu dem, was ihr gehört habt? Ja, genau, das ist eine gute Frage. Also, unter den Gandoshi zu der Kultur, einer, der gut jagen kann, einer, der gut kann, der Kraft hat, eben auch ein Rotem, der kann 2 bis 3 Frauen haben. Früher war es an der Tagesordnung, heute sieht man es nicht mehr so viel. Aber es ist, in einem Dorf ist es wieder zurückgekommen. In Inkaroka zum Beispiel haben wieder alle Jungen gesagt, sie wollen 2 oder 3 Frauen haben. Ja. Auf der einen Seite finden Männer das wahnsinnig gut. Frauen eher nicht so, sage ich jetzt mal. Sie wissen aber, sie sagen auch immer, ja, aber es gibt immer Probleme. Also wenn man, auf der einen Seite weiss ich 2 oder 3 Frauen, aber sie wissen, dass das immer Konfliktpotenzial ist, wenn man da mit mehreren zusammenlebt. Die streiten sich dann immer, sagen sie. Genau. Aber das sind das Herausforderungen, die man hat als Missionar? Also jetzt hast du einen Mann, der mit 2 oder 3 Frauen geheiratet ist und er bekehrt sich. Was machst du jetzt? Muss er jetzt die fortschicken? Oder, ja? Da hat es Missionare gegeben, die gesagt, ja, es geht gar nicht, die müssen sich trennen. Oder andere Missionare haben gesagt, nein, wir müssen jetzt schauen, dass es einfach so weitergeht, man muss einfach zu allen gut schauen. Das sind so ethische Fragen, die man hat, ja, wo wir halt nicht kennen, da, sage ich jetzt mal, oder nicht mehr kennen. Das ist vielleicht ganz, ganz früher bei uns auch gegeben, unsere Vorfahren. Nein, das ist ganz anders, ganz anders. Die ersten 2, 3 Jahre ist eigentlich nur gegangen zum Sprachlehren, sage ich jetzt mal, Kultur- und Sprachlehren. Es ist eine Sprache, man hat keine Verbindung zu anderen, auch zu zum Beispiel Tachuar, wo in der Nähe wohnen, hat es keine Verbindung grammatikal, oder Tawakun. Zum Teil haben sie Verbindung untereinander, aber Gandoshi ist irgendwie, ich weiß nicht, wie sich das hat entwickelt, genau, aber es ist ganz eigenständig. Also, Gandoshi nicht. Sie haben zum Teil von Fluss zu Fluss ein bisschen anderen Dialekt. Das, ja. Also ein bisschen wie Berndeutsch und Ostschweizerdeutsch, würde ich sagen. Ja. Obwohl es nur gewisse Kilometer sind. Aber es gibt ja hier auch einen Weidnauer, der redet auch anders. Geht einkaufen. Ist ja bei uns, manchmal schon von Dorf zu Dorf, kann der Dialekt ein bisschen ändern. Genau. Es passiert dort, wo es eher so ein bisschen abgeschottet ist. Ja. Aha. Als Praktikant tust du einfach mal begleiten. Als Praktikant geht es darum, dass du siehst, wie schafft ein Missionar, was macht er, dass du einfach eine Idee ein bisschen überkommst. Ja, aber meistens hat man nicht grosse Verantwortung oder muss etwas. Ja, manchmal kann man schon auch gewisse Sachen, zum Beispiel, wenn einer hat eine Gitarre spielen oder so einen Mikro und hat eine Gitarre gespielt oder, ja, mit dem Kind vielleicht mal ein Spiel gemacht oder, ja. Aber so kleinere Aufgaben, aber, ein Praktikant geht auch nie allein in Stand. Ja, ja. Das auf jeden Fall nicht. Sondern ist immer mit einem Missionar mitgegangen. Und es haben nicht alle Praktikanten auch die Möglichkeit gehabt, zum eine Stammesreise zu machen. Viele sind einfach auf der Station gewesen, während der Ausbildungszeit, wenn die verschiedenen von den vielen Stämmen sind gekommen. Ja. Aber dort haben sie auch Aufgaben übernommen. Also auf der Station gibt es natürlich ganz, ganz verschiedene Sachen, die man machen kann. Ja. Werdet ihr allgemein? Ja, mit den Bibelübersetzern. Die haben dann natürlich auch angefangen, die Leute zu lesen, beizubringen. Und die ersten haben recht gut können lesen. Die bei den Wycliffe-Missionaren sind ausgebildet worden. Dann ist es halt so gewesen, dass nachher der Staat hat die Ausbildung übernommen von diesen Lehrern. Und in jedem Dorf gibt es eine Schule, aber das, was ich gesehen habe, hat nicht recht gut funktioniert. Also, die Kinder haben meistens nicht können gut lesen, die im Dorf in die Schule gegangen sind. Die nachher irgendwo die nächstgelegene Stadt, die ins Internat gegangen sind, die haben gut gelernt lesen, ja. Aber im Dorf ist es eher schwierig gewesen, ja. Es gibt eine Schule, es gibt ein Schulprogramm, eine Lehre, aber das hat meistens noch nicht so gut funktioniert, ja. Bis zum heutigen Tag.
Wie sieht die Verständigung in Englisch
aus? Gar nicht. Gar nicht. Spanisch können es zum Teil Frauen nicht so gut, Männer können die meisten Spanisch. Aber auch nicht wirklich gut. Ja, super. Also, wenn ihr nachher noch Fragen könnt, ja persönlich, wir sind wahrscheinlich ein bisschen momentan. Spannende Fragen, die ihr gehabt habt. Danke vielmals.